Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft, liebe Gäste, ganz herzlich willkommen zur ersten Veranstaltung Wissenschaft um 11 und damit natürlich verbunden ein guter Neujahrsgruß. Es geht um AIDS heute, eine Krankheit, die die Welt vor rund 30 Jahren aufrüttelte und gleichzeitig eine unglaubliche Forschungsaktivität in Gang setzte. Eine Krankheit aber, die auch heute noch in der dritten Welt vor allem Schrecken und Angst auslöst und die Leute zum Verzweifeln bringt. Das Harfenstück, das wir jetzt, das Selena Plain für uns gespielt hat, nimmt diese Traurigkeit etwas auf. Es heißt The Minstrel's Adieu to His Homeland. Also der Abschiedsgruß des Sängers an sein Heimatland. Es ist die Variation eines walisischen Liedes, das wir heute jetzt gehört haben. Es nimmt für viele Menschen, die von dieser Krankheit befallen sind, eben diese traurige Komponente melodisch etwas auf. Ich möchte Ihnen noch einige Dinge über Selena sagen. Komm hervor, komm. Selena ist 14-jährig, seit dem sechsten Altersjahr hat sie mit dem Harfenspiel begonnen. Sie spielt heute vor allem im Winterthur Jugendsinfonieorchester und dort ist sie ein absoluter Profi. Sie hat schon mehrere Preise hat sie gemacht. Vor 2 Jahren, ja, 2016 hat sie den ersten Preis Harfensolo beim Schweizerischen Jugendmusikwettbewerb und im letzten Jahr ebenfalls wieder den ersten Preis. Im letzten Jahr hat sie also den ersten Preis für Harfe und Flöte im gleichen Wettbewerb gemacht. Also Sie sehen, Selena kann etwas und sie wird uns heute Morgen immer wieder begleiten. Und zwar zum Teil auch mit fröhlichen Liedern. Und das mag ja wirklich paradox sein bei einem solchen Thema, aber Sie werden sehen, das ist eben auch ein Aspekt dieses ganzen Themas. Also danke vielmals, Selena, für diesen ersten Auftritt. Ich glaube, es hat einen Applaus. Ich habe es eingangs erwähnt, meine Damen und Herren, AIDS ist eine schreckliche Krankheit und wer keine Medikamente bekommt, wer keine Therapie erhält, ist eigentlich unweigerlich dem Tod geweiht. Weltweit, ich habe es angetönt, kam jedoch eine Forschung in Gang, die wirklich die neue Medikamente hervorgebracht hat, die neue Therapien hervorgebracht hat, die sehr viel Hoffnung gebracht hat. Zumindest aus schweizerischer Sicht, oder wenn wir es etwas ausweiten, aus westeuropäischer Sicht, hat die Krankheit ein wenig von ihrem ursprünglichen Schrecken verloren. Nicht so aber in der dritten Welt. Man schätzt, dass weltweit jährlich 1,8 Millionen Neuinfizierte Jahr für Jahr dazukommen. 1,8 Millionen, das sind 5.000 Menschen pro Tag. Man muss sich das einfach mal vorstellen. Und dabei sagt unser heutiger Gast, er wird das auch sagen, so paradox es klingt, es braucht gar nicht unbedingt Spitzenmedizin in diesen Drittweltländern, sondern es braucht eine qualitativ gute Behandlung von Patienten, die muss im Zentrum stehen. Darüber werden wir natürlich heute Morgen noch sprechen. Ich hoffe, dass Sie mit den Informationen, die wir Ihnen heute Morgen geben können, dass vielleicht Ihre Vorstellung von AIDS und Dritte Welt und Entwicklung und so, dass Sie da vielleicht zusätzliche Informationen bekommen und vielleicht auch, wer weiß, die Meinung da und dort ändern müssen. Wer ist unser heutiger Gast? Er ist 1941 in Luzern geboren, ist dort zur Schule gegangen, hat die Matura gemacht, ist anschließend nach Zürich an die Uni gegangen, hat dort Medizin studiert, den Doktor gemacht und anschließend nach dem Doktorat ist er gleich ins Ausland gegangen, hat an mehreren Universitäten gearbeitet, zum Beispiel an der Universität in Bonn in Deutschland und ist dann als Senior Research Fellow an der Washington State University in Seattle, oder an der Washington University in Seattle, hat er dort am an der Division for Infectious Diseases, also an der Abteilung für ansteckende Krankheiten, hat er dort gearbeitet. 1976 kam er zurück nach Zürich an die Universität, wurde dann Chefarzt und ist dort an der Universität geblieben bis 1997, an der Abteilung für Infektionskrankheiten. Und dann erfolgten einige Brüche in seinem Leben. Er gründete in Zürich das Lighthouse, das Sterbehospiz für AIDS-Kranke, war dort einige Zeit leitender Arzt, ging dann für eine kurze Zeit zur Klinik im Park in Zürich und ab 2003 war er in der Hauptstadt von Simbabwe in Harare, hat dort eine neue Klinik gegründet, die Newlands Klinik. Darüber werden wir heute sehr vieles noch zu hören bekommen. Er hat in diesen 14 Jahren, die er dort war, gegen Schluss die medizinische Leitung und die Gesamtleitung hat er in jüngere Hände übergeben. Das heißt aber nicht, dass unser Gast jetzt nichts mehr tut. Er ist ständig in seiner zweiten Heimat in Simbabwe zugegen, hilft dort, unterstützt dort, beratet dort, konsultiert dort. Und es freut mich ganz besonders, er wird in wenigen Tagen wieder nach Simbabwe fliegen, dass er heute zu uns nach Winterthur gekommen ist. Ich begrüße ganz herzlich Professor Dr. Rudi Lütti. Bitte, Herr Lütti. Schön, dass Sie hier sind. Ich habe von diesen Brüchen in Ihrem Leben, vielleicht Wechsel, könnte man auch sagen, gesprochen. Wie kam es dazu? Wie kam es dazu, dass der Rudi Lütti, der ja eigentlich eine glänzende Universitätskarriere machte und gemacht hat, plötzlich gesagt hat, Ende, full stop, ich gehe und ist jetzt in Zimbabwe, auch wenn ich an die finanzielle Seite denke, man gibt das auf und lebt dann eigentlich in Zukunft von Spenden. Was war der Auslöser?
Es war ganz sicher keine Planung, sondern diese, wie Sie sagen, Brüche oder Richtungsänderungen aus meiner Sicht waren gegeben durch eine äußere Notwendigkeit. Sie haben das Zürcher Lighthouse erwähnt. Es ergab sich aus meiner Sicht eine Notwendigkeit, jungen Menschen, die im Alter zwischen 20 und 40 Jahren am Sterben waren, anders zu helfen, als wir das bis jetzt getan hatten. Oder ein zweites Beispiel, als mir bewusst wurde, welche unermessliche Not im südlichen Afrika besteht als Folge dieser Epidemie, habe ich mich entschieden, dass ich dort noch etwas tun möchte, eine Not wenden. Und so ist eben mein Lebenslauf nicht ganz so klar wie viele von meinen Kollegen, die an der Uni geblieben sind.
Was war denn das damals für eine Zeit? Ich spreche Sie jetzt als Arzt an. Da ist ein Kranker, unheilbar erkrankt und man kann nichts tun. Was war das für Sie?
Das war auch am Anfang mein Gefühl. Ich kann ja nicht helfen. Ich kann nichts tun. Und das hat mich psychisch in eine sehr schwierige Situation gebracht. Ich wurde depressiv, weil alle Patienten, die ich betreute damals, sind über kurz oder lang verstorben. Und wenn man gewohnt ist, heilen zu können, und mein Fach sind ja Infektionskrankheiten, dann hat man den Eindruck, man könne heilen. Und nun steht eine Krankheit vor einem, die vorwiegend junge Menschen betrifft und innerhalb von kurzer Zeit in einer sich steigenden Kadenz von Komplikationen, Infektionen, Tumoren zum Tod kommt. Und mein Gefühl war tatsächlich, ich kann ja eigentlich gar nichts machen dagegen. Und
schrecklich für einen Arzt.
Ja, aber in dem Sinn nicht nur schrecklich, sondern auch augenöffnend, weil mir bewusst wurde, dass ein Arzt eben mehr als nur heilen kann im Sinn von Operation oder Medikamenten. Und das hat mich dann auf den Gedanken der Palliativmedizin gebracht. Und ich habe dort Kraft geschöpft, weil sich dort etwas tut, was in erster Linie mit Lebensqualität am Ende des Lebens zu tun hat. Und dass man das auch vermitteln kann. Und damit hatte ich wieder etwas zu geben, zu vermitteln. Und deswegen, obwohl diese Zeit im Zürcher Leithaus schwierig war, man hat in regelmäßigen Abständen von zum Teil weniger als einer Woche einen Patienten hinaustragen müssen. Und das ist das eine. Und das andere ist die Möglichkeit, dass man diesen Menschen eine Hoffnung erwecken konnte, dass das, was sie am meisten befürchteten, nämlich Schmerzen, Schlaflosigkeit, Atemnot, Traurigkeit, dass man diese Dinge medizinisch einigermaßen in den Griff kriegen konnte, sofern man eben sich die Zeit dazu nahm. Und das war leider in den großen Spitälern noch zu wenig der Fall. Also es gab tatsächlich sehr viel Positives dort.
Dass Sie dann nach Simbabwe gegangen sind, das hat ja auch mit Ihren Kontakten zu Südafrika zu tun. Sie haben mir erzählt, Sie waren dort an einer Konferenz und da hat Sie ein weißer Richter, hat Sie beeinflusst. Was war da geschehen?
Es war eine der Großveranstaltungen, 4.000-5.000 Menschen im Saal. Und dieser Richter, also vom obersten Verfassungsgericht, ja, hat sich erstens geoutet als schwul. Und das allein schon ist also ein Tabubruch sondergleichen. Und er hat uns erklärt, dass er eigentlich nur hier stehen könne und uns etwas erzählen könne aus seinem Leben, weil er genügend Geld verdiene, um sich damals eine Therapie zu leisten. Das war aber für die allerkleinste Menschenmenge nur möglich. Und das, was mich halt schon dann am meisten beunruhigt hat, ja, oder unter die Haut gefahren ist, er hat gesagt, wenn ihr jetzt am Ende dieser Woche wieder in eure Spitäler, Kliniken, Arztpraxen zurückgeht, dann könnt ihr nicht mehr vergessen, was hier passiert. Nämlich, dass rund 30 Millionen Menschen im südlichen Afrika vorzeitig sterben müssen, bevor sie ihre Kinder aufgezogen haben, bevor sie ein, sag jetzt einmal, produktives Leben geführt haben. Und er hat das verglichen mit der Situation im Nazi-Deutschland, wo die Leute geschwiegen haben zum Teil. Sie haben gewusst, was läuft, aber sie haben sich still verhalten. Aus Schutzgründen natürlich. Und dann meinte er, und in Südafrika haben wir genau das Gleiche gemacht. Es gab viele Weiße mit großem Einfluss. Und sie haben sich nicht gemeldet. Sie haben geschwiegen. Und ich möchte nicht, dass Sie je in diese Situation kommen, dass Sie sagen, ich hätte etwas sagen müssen. Es ist viele Jahre später, habe ich einen Spruch von Alighieri Danti, von der Commedia Divina gelesen, wo er sagt, die heißesten Orte in der Hölle sind reserviert für diejenigen, die in einer Krise ruhig bleiben. Das ist immerhin 13. Jahrhundert. Und ich muss einfach sagen, das ist genau der Punkt. Man hat häufig nicht die Möglichkeit, etwas zu wenden. Aber wenn man kann, sollte man es versuchen.
Und diese persönliche Notwendigkeit, die haben Sie für sich in Anspruch genommen und haben die durchgeführt?
Mit Hilfe meiner Familie.
Mit Hilfe Ihrer
Familie.
Muss ich schon sagen. Ja, ja, natürlich, das ist so unwidersprochen. Und dann sind Sie nach Simbabwe gegangen. Warum mit Simbabwe?
Ah, Zufall.
Zufall.
Ich hätte eigentlich viel lieber nach Südafrika gehen wollen. Aber das hat nicht geklappt. Das war die Zeit, als Thabo Mbeki Präsident war, der in der Krankheit AIDS ein Hirngespinst sah.
Und eigentlich verleugnet hat.
Absolut verleugnet hat und sich auch mit irgendwelchen sogenannten Pseudowissenschaftlern umgeben hat, die ihm das bestätigt haben. Und ich habe damals, hatte das Glück, mit der südafrikanischen Botschafterin darüber zu sprechen und sie hat gesagt, wissen Sie, wir könnten solche Leute sehr gut brauchen, aber sie würden gegen eine Betonmauer rennen. Es wird nicht möglich sein. Und dann habe ich zufälligerweise an einem internationalen AIDS-Kongress eine Kollegin getroffen aus Simbabwe, die hat mir geschildert, sie möchte gerne eine Studie so und so durchführen und ich habe ihr dann erklärt, dass man in dieser Zeit, 2002, nicht mehr Placebo oder Multivitamine an AIDS-Patienten abgeben dürfe. Man hätte nämlich eine richtige Therapie. Und sie hat mir dann einfach gesagt, ja, aber das ist alles, was ich habe. Und wir hatten seit 1996 Dreierkombinationen, die im Prinzip ein fast normales Leben wieder ermöglichten. Dann bin ich 2 Monate später nach Harare gereist und habe eine Situation angetroffen, die 10-mal schlimmer war, als ich das überhaupt mir vorstellen konnte. Und dann war der Entschluss gefasst.
Und Robert Mugabe, sprich die Regierung, sprich die Offiziellen, die haben Sie begrüßt oder haben Sie sie einfach machen lassen?
Ja, am Anfang haben sie nicht unbedingt machen lassen. Sie haben sich, ich denke, auch zu Recht gefragt, was will dieser Weiße da in unserer Umgebung? Ich meine, der Hass auf die Weißen in den obersten Etagen der Regierung war damals stark und ist auch heute noch stark. Die wollten eigentlich das nicht, dass da jemand von auswärts kommt und sich einmischt in ihr Gesundheitswesen. Wir haben mit, und wenn ich sage wir, dann meine ich, unser Team hat mit Beharrlichkeit dafür gesorgt, dass dieses Missverständnis irgendwann mal verschwunden ist und jetzt sind wir vom Gesundheitsministerium geachtet, aber auch nichts mehr als das.
Sie werden ja über die Newlands Klinik, werden Sie ja Ihren Vortrag dann halten, Sie werden uns dort mehr Informationen geben. Was sind das für Menschen, die zum Teil Tagemärsche lang zu Ihnen nach Harare kommen in die Klinik? Was sind das für Menschen?
Es sind Menschen wie Sie und ich, mit dem großen Unterschied, dass sie unendlich arm sind, dass sie in einer desolaten Situation leben, wo wirklich nur noch für die allergrößte Zahl der Bevölkerung wichtig ist, was kriege ich morgen auf den Tisch? Ist nicht auf den Tisch, das ist, man isst ja am Boden, aber es geht ums Überleben. Und dann kommt eben das Erstaunliche, dass diese Menschen, die unter schwierigsten Verhältnissen leben, die Demütigungen hinnehmen müssen, die wir uns nicht vorstellen können, Brutalität von Seiten der Polizei, Unsicherheit, ob man jetzt am nächsten Tag noch lebt, dass diese Menschen sich eine unglaubliche Freiheit herausgenommen haben, nämlich fröhlich zu sein.
Können wir uns fast nicht vorstellen.
Nein, wirklich nicht. Es ist immer wieder ein Wunder zu sehen, wie die einem empfangen, wie sie lachen mögen. Und das ist nichts Gespieltes, sondern das ist wirklich ihre Lebenshaltung. Und ich denke, in der Schweiz fehlen ja ein paar von diesen Leuten noch. Es ist erfrischend, mit solchen Leuten umgehen zu dürfen.
Ja, also wenn ich diese persönliche Bemerkung mir erlauben darf, ich war als Fernsehjournalist mehrmals in diesen Ländern, ich konnte deren Sprache nicht, aber ich habe mich besser verstanden als mit jemandem, dessen Sprache ich perfekt beherrsche. Genau diese Fröhlichkeit war dieser Transporteur, würde ich jetzt mal sagen.
Die Gebärdensprache, die Art und Weise, wie man auf den Nächsten zugeht.
Jetzt ist ja so, der Kulturunterschied zwischen einem schweizerischen, unserer schweizerischen Gesellschaft und einer simbabwischen Gesellschaft, was die Rolle des Arztes anbetrifft, die ist ja auch, stelle ich mir vor, riesengroß. Ich meine, bei uns, Sie haben mal gesagt, bei uns ist der Arzt der Lotse, der steuert den Patienten mit seiner Behandlung, mit seiner Therapie, möglichst zu einem guten Ende. Aber wenn es um die ganz harten letzten Entscheide geht, dann ist es der Patient selber. So habe ich Sie,
glaube ich, verstanden. Das ist sogar vielleicht noch etwas extremer. Der Lotse, das ist eben die Rolle des Arztes, nimmt das Steuer nicht selbst in die Hand, sondern das ist der Kapitän. Und als Lotse befähige ich den Kapitän,
das ist der Mensch,
richtig,
der Patient,
zu steuern.
Ja.
Und ich glaube, diese Philosophie, dass man den Menschen so weit helfen kann, dass er aus eigener Überlegung, aus eigener Einsicht eine bestimmte Therapie durchführt, dann hat man, ich behaupte jetzt einfach, gewonnen. Aber wenn man etwas überstülpt und sagt, du musst jetzt und ich weiß doch, was besser ist oder ich weiß doch besser, was gut ist für dich, dann funktioniert das halt leider nicht. Und ich darf behaupten, dass der Erfolg unserer Klinik, der sich absolut mit Erstweltstandards vergleicht, dass der deswegen möglich geworden ist, weil sich unsere Krankenschwestern dermaßen mit den Patienten identifizieren und ihnen es ermöglichen, ihr Geschick, ihre Krankheit selbst in die Hand zu nehmen. Das ist die entscheidende Erkenntnis. Das habe ich erst dort gelernt.
Und das, Sie sprechen ja die Arzt-Patienten-Beziehung an. Bei uns spricht man auch schon und sagt, man muss mehr und so weiter. Da will ich mich gar nicht äußern. Wie sieht das? Eben, Sie haben es jetzt eigentlich angetönt. Sie haben eine spezielle Arzt-Patienten-Beziehung. Kann man sagen, die den Patienten auf gleicher Höhe sieht?
Das ist, glaube ich, schon das Ziel. Und wenn ich ein Beispiel zeige oder nennen darf, wenn wir mit den Kindern sprechen, dann knien wir an den Boden, um auf der Augenhöhe mit den Kindern zu sprechen. Also ich hatte mich vorher vor Pädiatrie gefürchtet und ich bin deswegen in der Schweiz nie in die Situation gekommen, mich vor einem Kind niederzuknien. Aber ich muss einfach sagen, das leuchtet so ein, dass man versucht, auf Augenhöhe mit den Patienten, auch wenn die noch klein sind, zu verhandeln und ihnen die Möglichkeit zu geben, auch Fragen zu stellen. Auch das ist eine besondere Technik. Eben in dieser Feststellung, ich weiß, was gut für sie ist, hat man das nicht nötig. Aber wenn man realisiert, wie häufig unsere Patienten in Nöte kommen, die wir gar nicht voraussehen könnten, in denen sie selbstständig entscheiden müssen, nein, Ich fahre jetzt weiter und als ganz gewaltiges Beispiel ist der Hunger, der während vielen Jahren immer wieder aufgetreten ist. Und dass die Menschen dann von sich aus sagen, halt, das ist jetzt wichtiger für mich als ein Teller voll Maisbrei.
Diese Arzt-Patienten-Beziehung hat ja auch zur Folge, dass man mit dem Patienten über ihr Leben spricht, auch über ihr Sexleben spricht. Hat sich das irgendwie, was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Wie steht's, oder anders gesagt, wie steht's mit der Information? Sei es vom Staat aus, sei es von verschiedenen den Schulen, den Kirchen und so weiter.
In einer solchen HIV-Klinik hat man ein ganz spezielles Klientel vor sich, nämlich die HIV-Positiven, die potenziell die Krankheit weitergeben können. Also muss man sich darauf konzentrieren, diesen Menschen zu zeigen, wie die Krankheit übertragen wird, was es für Folgen hat, was es bedeutet, wenn eine Mutter von Anfang an während ihrer Schwangerschaft diese Medikamente regelmäßig einnimmt und dann nach 9 Monaten ein gesundes Kind zur Welt bringt. Und das sind dann so Erfolge, die sich herumsprechen. Oder wenn ein Kind, das todkrank ist und nicht mehr zur Schule geht, eine solche Therapie beginnt, dann ist spätestens nach 2 Monaten das Kind wieder unterwegs im Rasen und spielt Fußball. Und ich glaube, es sind diese Erlebnisse, die den Menschen gezeigt haben, also hier läuft wirklich was. Und das ist natürlich im krassen Gegensatz zu den Geistheilern, von denen wir sehr viele haben und die eine außerordentliche Macht ausüben, weil sie sich mit beiden Seiten, das heißt mit den Ahnen und mit den Lebenden, verständigen können. Und diese Sangomas sind auf die Mediziner nicht gut zu sprechen, weil wir denen das Wasser abgegraben haben. Nicht wahr? Mit irgendwelchen Kräutern kann man vielleicht subjektiv das Befinden verbessern, aber langfristig hat es halt nicht gereicht und dann sterben die Leute. Währenddem in einer medizinischen Umgebung heute die Menschen praktisch die gleiche Lebenserwartung haben, statistisch gesehen.
Also so wie ich jetzt den Rudi Lüthi erspüre, würde ich jetzt behaupten, der hat natürlich auch den Kontakt zu den Sangomas, zu den Heilern gesucht und hat versucht, mit ihnen zusammen ein Programm zu machen.
Versucht, aber nicht gefunden. Das hängt einerseits damit zusammen, dass auch unsere Mitarbeitenden sehr zurückhaltend sind mit dem, was zu ihrer Ahnenwelt gehört. Die ist so präsent wie ein öffentliches Verkehrsnetz. Und dann leben sie in einer Umgebung, also unsere Mitarbeiter, unsere Ärztinnen, die haben eine westliche Ausbildung genossen und sind in dem Sinn rational. Und dieses Nebeneinander von Geistwelt und von strafenden und vergebenden Ahnen, das ist für mich am Anfang außerordentlich schwierig gewesen. Und wir haben natürlich versucht, in vielen Anläufen ins Gespräch zu kommen mit diesen Heilern, und das ist schlicht nicht gelungen. Die leben auf einem anderen Planeten, inhaltlich.
Aber die Leute merken, wo sie dann wirkliche Heilung bekommen.
Ja, das spricht sich herum. Was mich in den letzten Jahren im Zusammenhang mit der Geistheilung sehr beschäftigt, sind sogenannte Propheten, das sind also nicht Heiler. Und diese Propheten versprechen dann vor allem Jugendlichen und Kindern dass sie sie heilen werden durch das Gebet. Das kostet natürlich einen rechten Batzen. Und dann setzen die Kinder oder die Jugendlichen die Therapie ab. Und dann dauert es ein paar Wochen, bis sie wieder richtig krank werden. Und trotzdem, und wir haben auch dort immer wieder versucht, mit solchen Propheten ins Gespräch zu kommen, die sind einfach beratungsresistent.
Schwierig.
Ganz, also sehr schwierig. Wirklich unmöglich, da Fortschritte zu machen.
Ich glaube, Rudi Lüthi, Sie haben uns jetzt mit diesem ersten Eingangsgespräch bereits eigentlich eine große Spannweite aufgetan, wie sich die AIDS-Problematik in solchen Ländern eigentlich zeigt. Mein Vorstandskollege Peter Jäger und ich, wir konnten Sie ja anfangs Dezember, konnten wir Sie in Bern besuchen. Das ist mir ein großes Anliegen, dass ich mit solchen Leuten wie Sie immer voraus die Veranstaltung besprechen und auch das Gespräch etwas strukturieren kann. Das haben wir dort gemacht und wir haben uns auch entschlossen, den eigentlichen Vortrag, der ja immer in der Mitte steht, etwas zu kürzen zugunsten der Länge des Gesprächs. Und deshalb sind wir jetzt auch etwas länger geworden. Aber ich denke, jetzt ist es an der Zeit, wo Sie uns etwas mehr über die Newlands Clinic sagen sollten und mit Bildern auch dokumentieren könnten, was dort bei Ihnen in Harare und in der weiteren Umgebung abläuft. Ich bitte also Céline Plain, nochmals nach vorne zu kommen. Etwas ist ja in diesem kurzen Gespräch für mich bereits sehr klar geworden. Diese Newlands Klinik, die ist so ein Zentrum, ein leuchtendes Beispiel, auch ein Hoffnungsträger irgendwie. Und als ich mit Selena gesprochen habe, was für Arten von Musik sie spielen könnte, hat sie unter anderem auch den Begriff Hoffnung hat sie vorgeschlagen. Und wir hören jetzt ein Musikstück von Marcel Tournier. Marcel Tournier ist ein französischer Harfist und Komponist und Musikpädagoge. Er ist im vorletzten Jahrhundert geboren und 1951 in Paris gestorben. Und Selena wird uns jetzt das Stück Numéro 3 aus den Quatre Préludes spielen. Bitte, Selena. Thank you.
Guten Morgen zusammen. Herr Liebbuhner, ein Vollprofi. Wie er alles vorbereitet hat, hat mir erklärt, dass ich möchte mich eher auf Hochdeutsch ausdrücken, was ich hiermit versuche. Ich habe eine kurze Zusammenstellung gemacht über das, was wir so in der Nullensklinik tun. Und um Sie in das Gebiet ein bisschen einzuführen, möchte ich Ihnen ein paar Dinge erzählen, was sich in den letzten Jahren so abgespielt hat. Ich bin im August 2003 mit meiner Familie nach Rahr gekommen, war etwa so naiv, wie man sich das kaum mehr vorstellen kann heute. Ich hatte wenig Ahnung über die politische Situation, über alles, was in diesem Land in den letzten 40 Jahren abgelaufen ist. Und im Jahr 2003 war bereits eine große Unruhe unterwegs, in dem sogenannte Kriegsveteranen von den Befreiungskriegen die kommerziellen Großfarmen gestürmt hatten und die weißen Farmer, praktisch die gesamte Landwirtschaft wurde durch weiße Farmer aufrechterhalten, verjagt, gefoltert und zum Teil getötet haben. Und die Agrikultur ist das wesentliche Einkommen für die Simbabwer. Also sie haben nicht nur Tabak, sondern auch Getreide, Blumen, Gemüse in die ganze Welt exportiert. Und man hat damals gesagt, ein Stück rhodesisches Filet ist wesentlich besser als eines von Argentinien. Ich wusste das damals aber noch nicht. Jedenfalls, die Farmen sind innerhalb von knapp einem Jahr stillgestanden, sie wurden geplündert und damit blieben die großen der Wiesen, es war ein reiches Land, blieben aus. Es wurden Hunderttausende von Farmarbeitern arbeitslos, sind dann in die Städte oder in die Vorstädte gezogen und haben dann natürlich keine Arbeit gefunden. Hunger, Not und Armut waren die Konsequenzen. Das Ganze wurde gesteuert, nicht um, wie es immer hieß, den Schwarzen ihr Land zurückzugeben, sondern um durch korrupte Techniken sich zu bereichern. Damit haben die allermeisten Menschen ihre Lebensgrundlage verloren. Für mich das schlimmste Jahr war 2005, als im Juni, und dann ist es in Simbabwe mindestens auf den Hochebenen, wo wir wohnen in Harare, sehr kalt, also 5 Grad, 4 Grad am Morgen. Das ist, wenn man keine Heizung hat und keine anständigen Fenster, dann wird es kalt. Bei dieser Aufräumaktion, die auch aus politischen Gründen durchgeführt wurde, sind Hunderttausende von Menschen von ihren Hütten vertrieben worden. Sie haben mit Bulldozern diese Hütten zusammengestoßen, angezündet und haben die Leute vertrieben, die dann wirklich nichts mehr hatten. Einige davon konnten ins nahe Ausland fliehen, die anderen sind irgendwann wieder zurückgekehrt. Und das war so wirklich der Anfang des Endes. In dieser Zeit hat die Inflation, die schon bereits vorher da war, einen massiven Rückenwind gekriegt. Und dann war ungefähr 2009 die Zeit reif für eine neue Währung. Das wurde dann die Feindeswährung vom US-Dollar. Heute ist der Staat bankrott. Wirklich bankrott. Die Läden, die Firmen, die irgendwelches Geld einnehmen, müssen am Abend das Geld abgeben an die Federal Reserve Bank, damit diese wieder zu Geld kommt. Vor kurzem habe ich gehört, dass Bankangestellte, weil keine Noten mehr zur Verfügung stehen, ihren Monatslohn in Münzen, 25 Cent, ausbezahlt bekamen. Das zeigt einfach, wie unglaublich eine solche Machtregierung das gesamte Leben zerstören kann. Wohl das Schönste, das im letzten Jahr passiert ist, es gab einen Volksaufstand, den ersten seit 1980, denn es war strikt verboten, sich irgendwo in einer Stadt oder in einem Dorf zusammenzusammeln und irgendwo Hände oder was auch immer zu heben. Und im November war dann es soweit, dass die Polizei in den Baracken blieb und die Menschen wirklich zu Tausenden auf der Straße protestierten und damit etwas erreichten, was, glaube ich, schon sehr, also fast nicht vorstellbar war. Und sie haben erreicht, dass Mugabe zurücktreten musste. Damit war aber die Freude auch gleich vorbei, weil der Nachfolger, den man natürlich kannte, das ist so der Scherge von Mugabe in den letzten 40, 50 Jahren gewesen. Der ist halt jetzt Präsident. In den folgenden Bildern zeige ich Ihnen ganz kurz, was Inflation sichtbar ist. Da unten sehen Sie, das sind 100 US-Dollar. Und das ist das Äquivalent im Jahr 2005. Anderthalb Jahre später waren es nicht mehr Tausender, sondern 200.000er Noten. Und das Gesamte hier sind etwa 2,6 Milliarden. Die Inflation galoppierte weiter und plötzlich hatten wir 10 Trillionen Dollar Noten. Und als dann 2010 die Situation einfach nicht mehr weiter steigen konnte, hatten wir 100 Trillionen Dollarnoten. Diese Dollarnote ist nur schlecht vergleichbar mit der grünen in der unteren Bildhälfte. Man hat nicht mehr mal ein Brot gekriegt für diese 100 Trillionen. Von außen betrachtet ist das etwas eigenartig und man kann sogar vielleicht schmunzeln. Wenn man aber erlebt, was das bedeutet für die Leute, die im Prinzip fast jeden Tag eine Null an Preisen zulegen mussten und selbstverständlich das natürlich nicht verdient haben, dann wird es klar, wie schwierig sich eine solche Inflation auf die Menschen auswirkt. Zur Situation von HIV in Simbabwe. Ungefähr 12 Millionen Einwohner, davon 1,5 Millionen HIV-positiv. Das entspricht etwa 15% der Bevölkerung in der produktivsten Lebensphase. Es gibt nach wie vor sehr viele Neuansteckungen, ungefähr 40.000, etwa 60.000 Todesfälle pro Jahr. Diese Krankheit, die sich vor allem in den 90er Jahren ungebremst ausbreiten konnte, hat das Gesundheitswesen schlichtweg überfordert. Wir haben zu wenig Schwestern, wir haben zu wenig Ärzte. Die Behandlungsqualität ist entsprechend auch sehr tief. Es kostet nach wie vor in einer Poliklinik sich behandeln zu lassen. Und wenn 80% der Bevölkerung kein Einkommen haben, also keinen Beruf, kann man sich vorstellen, dass man halt, wenn schon irgendwo mal ein US-Dollar auf dem Tisch liegt, dass man den fürs Essen braucht und nicht für ärztliche Pflege. Und ein weiterer Punkt, der halt in Bezug auf ein solches Projekt entscheidend ist, die HIV-Behandlung ist eine lebenslange Behandlung. Man kann nicht abstellen. Und das hat mich von Anfang an sehr beschäftigt, weil ich wusste, irgendwann höre ich ja auf, aber dann muss es in der gleichen Art und Weise weitergehen und ich bin glücklich, dass im Moment die Situation so geklärt ist, dass meine Rollen gut verteilt sind in der Zukunft. Im Gegensatz zu einem Unispital, wo man das macht, was von oben diktiert wird, hatte ich nun eine Möglichkeit, eine umfassende medizinische, ärztliche, schwesterliche Betreuung einzuführen. Und dazu gehören einfach ganz viele Dinge, über die ich jetzt in kurz mal sprechen möchte. Weil wir die allererste Klinik waren in Harare oder sogar eben in Zimbabwe, die AIDS-Patienten behandeln konnte, und zwar gratis, haben wir uns entschieden, dass unser Selektionskriterium Nummer 1 ist, unsere Menschen müssen mittellos sein. Ich weiß nicht, ich glaube, da würde niemand qualifizieren in dieser Gruppe hier. Aber bei uns waren es sehr viele. Ein weiterer Punkt, wir wollten uns auf Frauen konzentrieren, weil die in ihrer sozialen Stellung und in ihrer gesamthaften Stellung einfach unterdrückt sind die ganze Zeit. Und dann kam später dann die Idee dazu, dass wir auch ihre Kinder behandeln müssen, aber das noch etwas mehr. Weil es klar war von Anfang an, dass ein solches Projekt immer begrenzt sein würde. Wir wussten damals nicht, wie viele Infizierte, aber Sie können sich ja überlegen, wir behandeln etwa 6.000 Menschen und die Gesamtzahl ist 1,5 Millionen. Also muss man sich irgendwo überlegen, ob dieses Projekt sich über die Patienten und ihre Familien hinaus erweitern könnte. Und deswegen haben wir mit der Ausbildung von einheimischen Fachleuten begonnen. Ich möchte noch betonen, dass das gesamte Klinikpersonal sind einheimische Leute. Und weil wir aufgrund, ich sage jetzt halt einmal, einer schweizerischen Organisation saubere Daten sammeln konnten, konnten wir auch mit der Zeit, so vor allem in den letzten 2-3 Jahren, einige wesentliche Berichte zusammenstellen, die aus der klinischen Forschung entstanden sind. Aber Forschung ist wirklich nicht unser Hauptanliegen. Dies ist eine Ansicht von unserer allerersten Klinik. Ich habe im September, Oktober 2003 ein Gebäude gesucht. Das war ein Wohnhaus. Wir haben es dann umgebaut und konnten dann im Februar 2004 eine kleine Gruppe von Angestellten ausbilden. Wenn ich sage, Angestellte, das sind das in erster Linie Krankenschwestern. Es war nicht möglich, Ärzte zu rekrutieren. Die hatten entweder das Land verlassen, aus ökonomischen Gründen, oder sie waren nicht bereit, sich in einem solchen Projekt zu engagieren. So habe ich mich dann entschlossen, mit Krankenschwestern zu arbeiten, was einiges voraussetzte, das ich auch nicht vorher wusste. Aber jedenfalls, es hat geklappt. Am Anfang gegen den Willen des Gesundheitsministeriums, mit der Zeit ging es immer besser. Bald haben wir realisiert, dass wir nicht nur Erwachsene behandeln konnten. Das hat mir Angst gemacht, weil ich als Arzt mich mit der Pädiatrie nicht viel abgegeben habe. Und ich sagte einfach, ich habe das Wissen nicht. Und dann kam ein Kollege und Freund von mir aus Basel, der in erster Linie für HIV-Kinder zuständig ist. Er hat uns einen Crashkurs vermittelt. Und das ist war die schwierigste Entscheidung, glaube ich, überhaupt dort, aber auch die beste. Zu sehen, wie kleine Kinder innerhalb von ganz kurzer Zeit sich erholen und wieder herumrennen können oder in die Schule gehen können, ist schon etwas ganz Spezielles. Und diese Kinder haben einfach Reklame gemacht für uns, weil das gab es vorher gar nicht. Man konnte Kinder nicht behandeln, weil die Medikamente nicht dafür vorhanden waren. Aber das zeigte wieder, ich habe das in der Einleitung erklärt, es gab Notsituationen, für die keine greifbare Möglichkeit vorhanden war. Und dann musste man halt etwas erfinden. Und das hat uns eben auch Christoph Rudin beigebracht. Das ist ein 3,5-jähriges Kind. Schauen Sie sich die Größe an. Es kann sitzen, aber noch nicht laufen. Alles als eine Folge der HIV-Infektion. Wenn Sie einem solchen Kind eine Erwachsenendosis verpassen würden, dann würde das wahrscheinlich daran zugrunde gehen mit der Zeit. Also musste man eine Lösung finden, wie man Kinder behandeln konnte. Und da durfte ich wieder einmal auf meine Frau zählen. Wir haben dann von der Schweizerischen Armeeapotheke so Pillenkapseln, Abfüllmaschinen bekriegt. Und meine Frau hat dann diese Kapseln gefüllt mit den Medikamenten, den HIV-Medikamenten, die genau auf das Körpergewicht des betreffenden Kindes zugeschnitten waren. Also statt 80 Milligramm gab es dann 32 Milligramm zum Beispiel. Und diese Kinder haben pro Monat ohne weiteres ein Kilogramm zugenommen. Also musste das dauernd angepasst werden. Und meine Frau und eine andere Mitarbeiterin haben, das ist übrigens nicht das, was Sie jetzt denken. Das ist ein inerter Zucker und ein Medikament. Aber dieses Medikament musste man in diese Löcher stopfen und dann hatte man auf einen Schlag hatte man 80 Kapseln bereit, die so quasi auf Bestellung dann dem Kind übergeben werden konnten. Ich erinnere mich, und meine Frau bin ich überzeugt, auch an das erste Kind, das wir auf diese Art und Weise behandelt haben. Der hat mich dann, das war etwa ein 8-jähriger Bub, hat mich so angeschaut. I need this. Haben wir ihm das gegeben und den habe ich vor etwa 6 Wochen wieder gesehen. Er ist jetzt 24 und es geht ihm glänzend. Und jetzt möchte ich Sie einfach zu einem Rundgang in der Klinik einladen. Die allererste Klinik habe ich Ihnen gezeigt, die war bereits nach 3 Jahren zu klein. Und wir haben dann dank einer großzügigen Unterstützung einer Stiftung hier in der Schweiz eine neue Klinik bauen dürfen, die mit 14 Behandlungszimmern ausgerüstet ist. Der Eingang ist einfach und schlicht gestaltet. Die Eingangshalle sieht häufig aus wie ein Lazarett, aber ich bin sehr stolz darüber, dass wir die allermeisten Patienten, also 99%, können wir ambulant behandeln. Und was Sie jetzt da sehen, das ist das Wartezimmer und diejenigen von Ihnen, die bereits in Afrika in einem Spital waren, wissen, wie Wartezimmer aussehen. Das ist einfach irgendein dunkles Loch, wo dann 120 Menschen in einer Schlange warten. Bei uns gibt es das nicht. Ich habe damals entschieden, dass wir die Patienten auf eine bestimmte Zeit einbestellen. Sehr zum Kopfschütteln unserer Krankenschwestern, die aber das dann irgendwann eingesehen haben und die Patienten haben es noch viel schneller eingesehen. Und so ist unser Wartezimmer eigentlich nie sehr voll. Wenn man dann an diesem Wartezimmer vorbeikommt, dann kommt man in einen Innenhof, in dem diese 14 Zimmer sind, alle gleich ausgerüstet. Und auch hier habe ich mir Mühe gegeben, etwas Licht und Atmosphäre hineinzukriegen, für diejenigen, die etwas näher sitzen, dass wir haben dann so Shona-Skulpturen aufgestellt überall, die irgendwo auch etwas widerspiegeln von Freude und von Zufriedenheit. In diesen Konsultationszimmern funktionieren Krankenschwestern, die ich spezifisch ausgebildet habe über all diese Jahre. Und diese sind eigentlich unsere Hauptpersonen neben den Patienten. Sie sehen hier eine Sitzwaage aus dem Kantonsspital Basel, welche diese Sitzwaagen gerne abgegeben hat, weil die nicht elektronisch sind und deswegen haben wir sie genau gerne genommen. Das ist das wichtigste Instrument und das billigste, wenn wir bei Kindern wissen wollen, ob die Therapie anschlägt, dann nehmen wir monatlich das Gewicht. Und dann hat man bereits eine ganz klare Antwort. Der nächste Schritt ist dann, dass die Krankenschwester eine Anamnese aufnimmt, also mit den Patienten spricht, wo fehlt es, was tut weh und wie lang und so weiter. Dann folgt eine körperliche Untersuchung, wo wir auf diese Stellen oder Gebiete hingehen, wo wir wissen, dass Komplikationen auftreten. Also eine Untersuchung der Mundhöhle oder auch eine Untersuchung des Herzens und der Lungen. Und dieses junge Mädchen war, obwohl man es nicht unbedingt im Ansieht, war wirklich sehr, sehr schwer krank. In solchen Situationen rufen dann unsere Krankenschwestern eine Ärztin, die immer in der Klinik unterwegs ist, also im Moment sind das zwischen 3 und 4 Ärztinnen, die zur Verfügung stehen, wenn Probleme anstehen. Nach dem Ende der Konsultation gehen dann die Patienten in die Apotheke. Auch dort gibt es keine Wartezeiten, also zum Zeitpunkt, wo die Krankenschwester den Fall abschließt, ist das Rezept bereits elektronisch bei der Apotheke gelandet. Die fangen an, das vorzubereiten, und das funktioniert also sehr gut. Neben der Apotheke haben wir noch ein gut ausgerüstetes Labor, was essentiell ist für die Betreuung von HIV-Patienten. Wir können dort alle wichtigen Tests durchführen, und diese stehen typischerweise bereits am Nachmittag oder, wenn es notwendig ist, auch schon am Morgen zur Verfügung. Und damit können wir eine viel besser patientennahe Betreuung uns leisten. In den letzten 2-3 Jahren haben wir feststellen müssen, dass immer mehr Patienten aufgrund der längeren Überlebenszeit an Tumoren erkranken oder an Leukämien. Und das bringt uns in eine finanziell schwierige Situation. Man kann natürlich sagen, ja gut, also vielleicht sollte man diesen Aufwand nicht betreiben und einen Patienten mit einem Karzinom behandeln. Aber eine von unseren Schwestern hat einmal gegenüber einem Besucher einer Organisation gesagt, wissen Sie, wenn Sie dann den Patienten direkt vor sich haben und ihm sagen, nee, wir können da nichts mehr machen, dann fühlt man sich sauschlecht. Und damit hat sie recht. Aber es ist ein schwieriger Weg, wie weit man in einem relativ fortgeschrittenen Krankheitsfall noch Geld ausgeben will, wenn für das gleiche Geld vielleicht 5 oder 10 Patienten ein Jahr lang behandelt werden könnten. Und das sind tagtägliche Interessenskonflikte, und das muss ich einfach sagen, da sind wir in einer enorm glücklichen Lage, dass wir durch die Unterstützung von Spendern aus der Schweiz eine Möglichkeit haben, auch vielleicht einmal hoffnungslose Fälle zu betreuen, zumindest in der letzten Phase ihres Lebens. Ursprünglich haben wir die Patienten monatlich gesehen. In der Zwischenzeit sind sehr viele, die überwiegende Zahl, stabil. Die kommen dann nur noch alle 3 Monate. Und alle 6 Monate bis alle Jahre machen wir einen Bluttest, der die Menge von HIV im Blut misst. Und wenn dieses Resultat negativ ist, das heißt, das Virus ist nicht mehr nachweisbar, haben diese Menschen, sofern sie die Therapie wirklich gut fortsetzen, eine praktisch normale Lebenserwartung. Und Frauen gebären gesunde Kinder. Und auch hier muss ich einfach ein Beispiel erwähnen. Wir haben im Rahmen unseres Berufsausbildungsprogramms, das ich nachher noch kurz vorstellen werde, haben wir eine junge Frau, damals war es ein Mädchen, aufgenommen, haben sie behandelt über Jahre. Dann hat sie im Laufe der Zeit sich gewünscht, sie möchte etwas lernen, hat dann Dentalassistentin gelernt, wurde unterstützt dabei. Jetzt ist sie in unserer Zahnarztpraxis tätig, wo sie Tag für Tag Kinder, vor allem Kinder, untersucht und behandelt mit den einfachen Eingriffen. Und als ich das letzte Mal nach Harare zurückgekommen bin im Oktober, ist sie auf mich zugekommen und hat mir stolz erzählt, wissen Sie, Ich habe vor einem Monat geboren und das Kind ist gesund. Hat kein HIV. Wenn wir das in Statistiken sehen, finden wir, ja, ist wunderbar. Aber wenn Sie dann erleben, wie eine Frau, die eine Schwangerschaft lang Angst hat, es könnte mit ihrem Kind, ungeborenen Kind, das Gleiche passieren, wie es mit dieser Mutter auch passiert ist, dann ist eine solche Botschaft halt schon sehr wichtig und emotional tragend. Und ich habe vorher schon angetönt, aufgrund unserer Untersuchungen sind unsere Patienten mindestens so gut wie nicht besser eingestellt. Über 90% haben kein Virus nachweisbar im Blut. Das bedeutet, dass sie im Grunde genommen normal leben können. Der Unterschied, der große Unterschied bei uns kosten diese Medikamente pro Jahr pro Monat etwa $15, währenddem in der Schweiz sind es zwischen $1,500 und $1,800 für die gleichen Medikamente. Zurzeit behandeln wir mehr als 6000 Patienten, davon sind 2/3 weiblich. Das hängt mit unserem primären Selektionskriterium zusammen. Und 1/4 sind Kinder unter 24 Jahren. Wir haben eine etwas höhere Grenze gewählt, weil durch die Krankheit eine verzögerte pubertäre Entwicklung und auch geistige Entwicklung, emotionale Entwicklung stattfindet. Wie gesagt, liegt die Hauptverantwortung bei unseren speziell ausgebildeten Krankenschwestern, auch einige Pfleger, die ihre Arbeit mit Freude machen. Sie haben eine Verantwortung, wie sie es natürlich sonst kaum je haben. Und diese Krankenschwestern werden von uns unterstützt. Wie gesagt, es sind immer 4 Ärzte unmittelbar vorhanden, die ihnen helfen können. Im Gegensatz zu meinen früheren beruflichen Erlebnissen, vor allem an einer Uniklinik, wo man in einem relativ starren Rahmen arbeitet und lebt, hatte ich die Möglichkeit, unser Angebot so auszubauen, dass man es umfassend nennen darf. Dazu gehört unter anderem Nahrungsmittelhilfe. Ja, wieso? Das ist doch nicht Ihre Aufgabe. Aber wissen Sie, wenn die Leute nichts mehr zu essen haben, dann setzen sie die Medikamente ab. Weil die Medikamente verursachen Hunger. Also mussten wir uns überlegen, wie können wir Patienten weiter füttern. Und es gab Zeiten in Simbabwe, wo der Hunger so stark war, dass hier ist ein mehr symbolisches Bild, das Feuer ist ausgegangen. Das darf nicht passieren in einer solchen Hütte. Weil immer muss ja das Feuer weitergehen und wenn es mal ausgegangen ist, dann ist Sense. Und diese Kinder sterben zu einem recht beträchtlichen Teil an Mangelernährung. Dieses Mädchen hat es auch nicht mehr lange geschafft. Das war in den Jahren 2006, 2007, in denen wir mit größter Mühe unsere Patienten an der Stange halten konnten, indem wir ihnen regelmäßig sogenanntes Staple Food, also das ist Maismehl, Linsen, Kochöl und so angereicherte Sojamehlprodukte anbieten können. Dieser Wagen kam einmal pro Monat und brachte 35 Tonnen Trockennahrungsmittel, die wir pro Monat an unsere Patienten abgeben konnten. Im Moment, und das ist vielleicht mehr aus klimatischen Gründen, haben wir dieses Programm nach wie vor laufen, indem wir an 800 Familien, und eine Familie ist bei uns ein Mittel von 5 Personen, dieses diese Nahrungsmittelhilfe abgeben, damit können sie überleben. Aber wenn sie wissen, wie diese einfache Nahrung aussieht, dann hätten sie vielleicht auch nicht so besonders Freude. Etwas ganz Besonderes, wir haben jetzt das in einer Art und Weise lösen können, dass die Patienten bei ihren monatlichen Visiten anschließend in unsere Container kommen und dort ihr Mehl und ihre Bohnen und Hülsefrüchte erhalten. Außerdem kriegen wir von der DEZA, also Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit in Bern, Milchpulver und einen Brei. Und alle Kinder, die bei uns vorbeikommen, kriegen zu dem Zeitpunkt mindestens eine Tasse Milch aus Pulvermilch von Schweizer Alpenkühen und ein entsprechendes Porridge. Es ist wunderschön, diesen Kindern zuzugucken, wie sie endlich wieder einmal den Magen füllen können. Nach etwa 2 Jahren, ab 2008, haben wir festgestellt, dass eine solche Nahrungsmittelhilfe natürlich die Leute etwas bequem macht. Die durften einmal im Monat vorbeikommen und hatten das Essen nachher auf dem Rücken. Und so entwickelten wir eine andere Philosophie. Wir begannen ein Garten-Ausbildungsprogramm, in dem wir den Menschen zeigen, wie sie mit einfachsten Mitteln wassersparend, und das ist etwas Zentrales, Salat, Mais, Gemüse wie Randen oder Tomaten anpflanzen können und in einem Größenordnung 40 Quadratmeter großen Grundstück praktisch ein Jahr lang ihre Familie ernähren können. Und das Bild hier zeigt Ihnen etwas Spezielles. Das sind normale Maiskolben, so wie man sie normalerweise kriegt. Mit dieser Methode, die darauf ausgeht, dass man anstelle von Umpflügen ein Loch in den Boden gräbt und dort etwas Samen, etwas Dünger und etwas Erde hineinbringt und nachher diese Löcher wieder zuschüttet und den ganzen Boden mit Mulche belegt, dann braucht ein solcher Boden ganz, ganz wenig Wasser. Und die Erträge sind außerordentlich viel besser. Also das ist nicht gestellt hier. Das sind wirklich so hohe Maisstauden. Das war nie vorgesehen, eine solche Nahrungsmittelhilfe. Und wir haben es einfach festgestellt, das brauchen die Leute, damit sie überhaupt überleben können. Also haben wir dieses Nahrungsmittelprojekt angefangen. Ein zweiter Punkt, der auch relativ früh offenbar wurde: Viele Kinder konnten wegen ihrer Krankheit nicht zur Schule. Und als sie dann wieder gesund waren, konnten sie immer noch nicht zur Schule, weil die Eltern das Schulgeld nicht hatten. Also haben wir angefangen, für solche Kinder, vor allem eben für Waisenkinder, besonders arme Familien, Schulgelder zu kriegen. Und jetzt bezahlen wir pro Jahr etwa für $30,000 Schulgeld. Unsere Kinder oder Adoleszenten werden auch behutsam über HIV aufgeklärt. Auch das ein Beispiel: Wenn eine Mutter ein krankes Kind zur Welt bringt, dann entsteht ein ganz besonderes Schuldgefühl von Seiten der Mutter. Und wenn das Kind älter wird und dann weiß, mich hat die Mutter angesteckt, entsteht ein ganz spezielles, ich sage jetzt auch häufig, Hassgefühl. Warum ich, warum hast du mich angesteckt? Und diese Aufklärungen sind außerordentlich heikel. Und man möchte natürlich versuchen, diese Familien, so gut es einigermaßen geht, zusammenzubehalten. Jugendliche, so zwischen 14 und 24, haben einen großen Hang zu Depressionen. Bis zu 60% unserer Adoleszenten sind psychisch krank. Fast alle haben schon Suizidgedanken geäußert und zum Teil auch angewendet. Das hängt nicht direkt mit der Krankheit zusammen, sondern mit der Perspektivlosigkeit. Man muss sich vorstellen, diese Kinder sind ohne Eltern aufgewachsen, sind von einer Familie zur nächsten weitergegeben worden. Als Zuzöglinge sind sie natürlich schlechter behandelt worden als die eigenen Kinder. Sie haben diese schwierige Situation in den Familien empfunden. Sie wurden immer wieder krank, konnten die Schule nicht besuchen, hatten kaum Kleider. Alles das ist ein wesentlicher Grund für die Depressionen, die wir so häufig sehen. Und wenn man eine Depression hat und keine Vorstellung mehr, was die Zukunft noch bringen kann, dann ist es schwierig, Jugendliche dafür zu motivieren, ihre Tabletten täglich einzunehmen. Also die Therapietreue, gerade in diesen pubertären Jahren, ist etwas vom Schwierigsten und dort geben wir uns sehr viel Mühe, diese einigermaßen über diese schwierige Zeit hinweg zu betreuen. Wir haben dafür eine vollamtliche Psychologin und vier Patienten, die seit Kindheit bei uns betreut wurden, die sich in der psychologischen Betreuung weitergebildet haben. Dafür haben wir ihnen auch die Möglichkeit gegeben, in einem kleinen Raum ihre Gruppenarbeiten zu machen. Ein Problem ist auch natürlich in diesem Alter Sexualität, dass die jungen Frauen, die selber nie eine Familie erlebt haben, möchten so gerne Kinder. Und wir versuchen dann durch Aufklärung, aber auch durch Mithilfe, sie in dieser schwierigen Phase zu begleiten. Junge Mütter bilden eine spezielle Gruppe bei uns, das sind zum Teil 14- bis 18-Jährige, die natürlich weder biologisch noch emotional auf diese Rolle vorgesehen haben. Im Rahmen dieser Jugendgruppen betreuen wir sehr viele HIV-positive Kinder, die miteinander dann diskutieren, und es ist etwas Erfreuliches zu sehen, wie es in dieser Situation zugeht. Ich habe mir ein spezifisches Bild oder eine Vergrößerung ausgesucht von dieser Krankenschwester hier, die eine junge Patientin auf dem Arm hat. Es ist vielleicht etwas vom Berührendsten, wenn man sieht, wie sich diese Beziehung zwischen Pflegeperson und Patient im Laufe der Jahre entwickelt hat. Und es gibt sehr viele Kinder, die kommen direkt gerne zu uns in die Klinik. 2011 habe ich festgestellt, dass der Gebärmutterhalskrebs bei unseren Patientinnen sehr viel häufiger ist als in der normalen Bevölkerung. Hängt damit zusammen, dass das Virus, das HPV, welches den Krebs verursacht, in Abwesenheit eines funktionierenden Immunsystems halt viel rascher vorwärts schreitet. Und früher sind diese Frauen ja alle am HIV gestorben. Und jetzt überleben sie 15, 20, 25 Jahre und damit hat dieses Virus Zeit genug, um zum Krebs weiterzuentwickeln. Und so werden jetzt alle rund 4000 Frauen jährlich auf Gebärmutterhalskrebs untersucht bei uns. Und in einer einmaligen Sitzung können wir nicht nur untersuchen und diagnostizieren, sondern auch eine Kältetherapie einführen. Und damit ist wieder für ein paar Monate Ruhe und der Krebs geht nicht weiter. Vor gut anderthalb Jahren haben wir auch die Diagnostik und Therapie von Geschlechtskrankheiten, die ja in den allermeisten Fällen völlig symptomlos verlaufen, eingeführt. Und auch hier durften wir große Fortschritte machen, indem wir rund 50% der Frauen, die eine wenig oder nicht symptomatische Geschlechtskrankheit haben, behandeln können. Eine weitere Notwendigkeit war diese berufliche Anlehre. Auch hier hat sich eine Stiftung dafür interessiert und gesagt, ja, wir würden eigentlich gerne mithelfen. Und so dürfen wir jetzt jedes Jahr so zwischen 17- und 23-jährige Männer und Frauen oder Kinder, wenn sie so wollen, ausbilden, ihnen eine Anlehre vermitteln, sei das Autoelektrik oder Koch oder Kassiererin oder Spengler und so weiter. Also Dinge, die noch einigermaßen erlernbar sind. Und ich habe Ihnen hier ein Bild mitgebracht. Ich finde einfach diesen Terence, der da mit Stolz in seinem zerbrochenen Spiegel der Wandern die Frisur zeigt. Und der sagt wirklich, ich habe so Glück gehabt und ich bin dermaßen glücklich. Oder andere junge Frauen werden als Schneiderinnen ausgebildet, zu einem Minimum an Kosten. Und sie lernen gleichzeitig auch Computerschreiben und sie lernen Buchhaltung in einer minimalen Ausführung und so. Und das funktioniert alles recht gut und Sie können sich sicher vorstellen, wie glücklich diese Menschen sind über diese zusätzliche Hilfe. Wie bereits am Anfang erwähnt, wir bilden regelmäßig Fachleute aus und weiter. Das ist ein Bild aus der Anfangszeit, wo wir eine wöchentliche Fortbildung für unsere Krankenschwestern haben, die dann eigene Fälle vorstellen und damit eine Diskussion entsteht und auch eine, ich sage jetzt einmal, Kultur des Fehlermachens und daraus Lernen. Und das ist etwas so Unafrikanisches, dass man, ich glaube nicht nur unafrikanisch, aber dass man seine Fehler zugeben darf und dann von den anderen hört, wie sie es anders gemacht hätten. Diese Anstrengungen haben sich so weit ausbezahlt, dass wir 2011 dieses Haus übernehmen durften, auch durch eine Schweizer Stiftung, die Bernhard-Matter-Stiftung, die es uns ermöglichte, dann größere Kurse regelmäßig durchzuführen. Und wir haben etwa 300 Ärztinnen, Ärzte, Krankenpfleger, Pflegerinnen pro Jahr, die in einem zweiwöchigen Kurs ausgebildet werden und weitere 300, die in Kurzausbildungen oder Vorträgen oder Seminarien weitergebildet werden. Ein wesentlicher Teil dieser Weiterbildung ist natürlich praktischer Art. Die müssen wissen, und das ist für viele etwas völlig Neues, dass man einem Patienten in den Mund guckt, dass man bei entsprechenden Beschwerden die Lungen abhört und so weiter. Und ich bin wirklich stolz, dass es gelungen ist, bei vielen Krankenschwestern dieses Selbstverständnis für die körperliche Untersuchung aufzubringen. Zum Schluss ein Thema, das mir immer wieder Sorgen macht natürlich, aber seit unsere Tochter Sabine 2012 die Klinik übernommen hat, oder die Finanzierung und die Leitung der Stiftung übernommen hat, ist das einfacher. Diese Kurve, die Patientenentwicklung in grün und die Kostenentwicklung beschreibt, zeigt, dass mit zunehmender Zahl von Patienten natürlich auch die Kosten steigen. Aber es gibt keine solchen Sprünge in diesen Kurven. 84% der Spenden fließen direkt nach Harare. 8% in die Verwaltung, also was wir hier in der Schweiz, Dankesbriefe schreiben und so weiter. Und 8% gehen für Mittelbeschaffung und Kommunikation weg. Das ist nach CEVO-Standard ein sehr gutes Resultat. Etwas, das für mich als langjähriger Leiter sehr entscheidend geworden ist. Ich bin ziemlich viel älter geworden, auch durch die Krankheiten, die ich habe, und habe deswegen viel Glück gehabt, dass wir 2012 unsere Tochter als Geschäftsleiterin finden konnten. Der Mann auf der rechten Seite ist Matthias Mittmeier, der vor 3 Jahren die administrative Leitung übernommen hat. Und im letzten September hat Stefan Zimmerli, ein Freund und Kollege vom Inselspital Bern, die medizinische Leitung offiziell übernommen. Ich bin nach wie vor während der Zeit, wenn er nicht in Simbabwe ist, mit dabei. Und das ist das Wiedersehen. In der Zwischenzeit von den 6 Mitarbeitern sind wir jetzt auf etwa 70 angewachsen. Es gibt sehr viele Dinge, die ich Ihnen nicht erzählen konnte, aber es ist eine glückliche Truppe, die zusammenhält und unglaublich loyal ist. Damit möchte ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danken.
Vielen Dank, Selena. Das war das Rondo aus der Sonate Opus 2 von Sofia Giustani-Dussek. Sofia Giustani-Dussek ist, sie hat ein fröhliches Lied komponiert, und zwar 1796, als es noch überhaupt nicht üblich war, dass Frauen als Komponistinnen auftraten. und Gehör fanden. Und dieses Stück, das haben wir uns so zum Stichwort ungehörte Stimmen, haben wir uns das vorgestellt. Und Selena hat eben diese Sonate Opus 2 ausgesucht dazu. Und ich denke, ungehörte Stimmen im Zusammenhang mit dem, was wir jetzt gehört haben, mit den Frauen und so, gibt mir natürlich ein perfektes einen Übergang zu unserer Fortsetzung des Gesprächs. Sie haben es mehrmals angetönt. Es ist eigentlich aus der Entwicklungshilfsproblematik völlig klar und bekannt, dass die Frauen gestärkt werden müssen. Wie sehen Sie das?
Ich kann das nur unterstützen. Es war mir, ich sage jetzt als Verwöhnter in der Schweiz, gar nicht so bewusst. Aber wenn man erlebt, wie die Stellung der Frauen in Simbabwe ist, und ich kann dafür einigermaßen gerade stehen, was ich weiß, aber es soll auch für die meisten anderen afrikanischen Länder geben. Die Frau ist im Prinzip die Dienerin des Mannes, die er einkauft mit einem Lobola, das heißt also einen Brautpreis bezahlt, und dann gehört die Frau dem Mann. Und in dieser Funktion hat sie häufig keine adäquate Ausbildung, sie hat sowieso keinen Lohn. Das heißt, sie ist darauf angewiesen, dem Mann zu dienen, damit sie nicht rausgeschmissen wird. Im alten Simbabwe oder so Rhodesien galt es, dass wenn man in der Mitte des Herdes, also diese Steine am Boden, einen Stein nimmt und den rausschmeißt, dann ist gleichzeitig die Frau entlassen. Eine symbolische Sache, aber man sieht einfach, was es bedeutet. Und für mich sind diese Verhältnisse unsäglich. Es gibt glücklicherweise eine junge Generation von Frauen, die sich nicht mehr alles gefallen lassen. Aber wenn sie keine Schulbildung haben, von Anfang an immer nur drittes Glied waren vor den Jungen, dann ist das etwas, was nicht in zwei Generationen sich verändert. Man kann nur hoffen, dass sich mehr und mehr Frauen auf die Hinterbeine stellen und wehren für das, was ihnen eigentlich selbstverständlich zustehen soll.
Und das ist ja, Sie haben ja mehrere Jahre lang in der NZZ haben Sie immer wieder berichtet über Ihre Arbeit in Simbabwe, und unter anderem haben Sie auch gesagt irgendwo, wie die Kultur der Shona, also des Hauptstammes in dieser Gegend, eigentlich völlig auf Akzeptieren ausgerichtet ist, völlig auf, also sich nicht auflehnen. Dann kann ich mir nur sagen, nur vorstellen, wenn Sie das jetzt sagen über diese jungen Frauen, dann ist das ein Quantensprung.
Das ist es ganz sicher, ja. Ich selber habe es oft erlebt, wenn wir am Tisch Fälle diskutiert haben, so wie ich es vorher gezeigt habe, oder? Die Schwestern haben doch nie gewagt, einen Ton zu sagen. Das sind Ärzte, das sind noch ein paar Männer, das steht uns nicht zu.
Und jetzt?
Und jetzt wird offen diskutiert, so wie es gerade daherkommt. Und das ist
deutsch und deutlich.
Ja, es ist erfreulich, wirklich.
Ich war mehrere Male in Simbabwe, war mit einer Krankenschwester unterwegs von einem anderen Hospital, das auch von der Schweiz unterstützt wird. Und ich habe dieses Bild, das werde ich nie mehr vergessen. Eine Großmutter schaut zu 8 bis 10 Kindern und hinter dem Haus sind 7 Grabhügel. Was für einen Einfluss hat, um das noch vielleicht kurz zu erwähnen, was für einen Einfluss hat AIDS denn in einer solchen Gesellschaft, was die normalen familiären Strukturen anbetrifft?
Das ist eigentlich die große Katastrophe, oder? Die Krankheit hat rund 1,5 bis 2 Generationen hinweggerafft. Damit wachsen Kinder auf unter schwierigsten Bedingungen. Es gibt nicht sehr viele Waisenhäuser, das heißt, diese Kinder werden dem nächsten Verwandten zugeschoben, der sie dann einigermaßen ernährt oder auch eben nicht. Wenn es darum geht, Schulgeld zu finden, dann sind das nicht die Ersten, die drankommen. Es ist eine ganz schwierige Situation. Und was Sie beschreiben, ist noch Glück im Unglück. Denn offensichtlich gab es dort eine Großmutter.
Es gab die Großmutter, genau.
Aber genauso häufig findet man sogenannte Child-Headed Households, wo keine Erwachsenen mehr vorhanden sind.
Also das älteste Kind dann zur ganzen
Familie. Übernimmt als 12-jähriges Mädchen die Verantwortung. Sie können sich vorstellen, die haben kein Einkommen und die sind darauf angewiesen, durch Prostitution ihr Geld für das Essen für die anderen Kinder aufzukriegen. Für Schulgeld reicht es sowieso nicht. Und das sind einfach unglaubliche Verhältnisse. Und wenn ich dann denke, wie wir in der Schweiz privilegiert sind, dann wird einem fast übel. Also im positiven Sinn natürlich, dass wir das überhaupt haben, aber es wird einem übel zu sehen, diese Ungerechtigkeit, wie dieser Wohlstand verteilt wird.
Herr Lütti, ich schlage jetzt vor, jetzt lassen wir das so mal stehen. Ich bin überzeugt, Sie haben sicher die eine oder andere Frage, die Sie jetzt Rudi Lütti stellen möchten. Können ruhig auch kritische Fragen sein. Kann ich mir gut vorstellen, wer möchte Rudi Lütti eine Frage stellen? Bitte, vorne. Ich bin so froh um dich, Horst, dass du am Anfang immer... Na, ist wunderbar, ist großartig, super.
Die Verhältnisse, die Sie da erwähnen, sind natürlich bedrückend und Ihr Vortrag war es auch übrigens, aber auch eindrücklich. Wie ist denn eigentlich die Rolle des Mannes jetzt mal zu verstehen? Wie muss man die Rolle des Mannes eigentlich anpacken? Bei der Überwindung von AIDS, ich bleibe jetzt nur mal bei diesem kleinen Thema AIDS, wie ist die Rolle des Mannes anzupacken?
Etwa gleich, wie man es in manchen Bauerndörfern noch sieht hier, wo die Männer auf der Bank sitzen und die Frauen gehen aufs Land. Männer sind nicht dazu erzogen, Verantwortung zu übernehmen. Sie können ein Kind zeugen und davonlaufen. Und es gibt keine Möglichkeit, diesen Mann einzuklagen. Es gibt natürlich viele fleißige und gute Männer, aber der Durchschnitt ist faul. Und zwar ziemlich weit nach innen. Ich habe enorm Mühe mit simbabwesischen Männern, weil die den Eindruck haben, das sei so Gott gewollt. Also Tatsache, dass sie keinen Schutz beim Geschlechtsverkehr brauchen. Nee, das war nie so vorgesehen. Also die sind schlicht beratungsresistent, sie wissen ganz genau da oben, was man tun müsste, aber sie machen das nicht. Ein Beispiel von einer Schwester, diese Schwester hat sich enorm entwickelt in jeder Beziehung. Und dann hat sie ihr Mann immer wieder geschlagen und hat ihr gesagt, du respektierst mich nicht mehr. Und jetzt, vor ein paar Monaten, hat sie es endlich gewagt, sich scheiden zu lassen, weil sie das Geld nach Hause bringt. Aber wenn die Zukunft bedeutet, die Kinder gehen weg an die Familie des Mannes, ich stehe auf der Straße oder auf dem Land, ich habe kein eigenes Land, wo ich mir irgendetwas anbauen könnte.
Keine Pensionskasse.
Keine Pensionskasse. Das zwingt viele Frauen dazu, in ihrer unglaublich schwierigen Position zu verhalten. Ich glaube nicht, dass es von den Männern ausgehen wird, wenn eine Verbesserung eintritt. Sondern ich glaube nur noch an den Widerstandswillen, der hoffentlich immer stärker wird bei den Frauen, um ihren Männern zu zeigen, hey, so geht es nicht.
Eine weitere Frage. Ja. Christian Martin.
Sie haben am Anfang gesagt, dass Sie keine Ärzte gefunden haben, um die ersten Patienten zu betreuen. Und wenn ich das Modell richtig verstehe, haben bei Ihnen in Harare die Krankenschwestern eine viel, viel größere Verantwortung als in unserem System. Sie haben auch in einem Nebensatz gesagt, Sie haben noch einiges lernen müssen über die Zusammenarbeit mit Krankenschwestern, das Sie vorher nicht gewusst haben. Können Sie dazu noch etwas sagen und auch über die Verantwortung oder die Rollen der Krankenschwestern, die da offenbar die Betreuung genauso gut machen wie hier das ärztlich dominierte System in der Schweiz?
Nimm es nicht nach dem Mund, Herr. Das Mikrofon nach dem Mund, ja.
Haben Sie meine Frage verstanden?
Ja, ja. Ja.
Eigentlich bin ich fertig. Gut.
Es kommen mir so viele Gedanken zu diesem Punkt, aber ich möchte mich darauf beschränken. Als ich noch am Unispital Zürich tätig war, hat sich, ich sage jetzt einmal, die Bewegung der Krankenschwestern in eine ganz andere Richtung bewegt als die der Ärzte. Oder sie haben separate Visiten gemacht und alles Mögliche. Ich empfand das sehr schwierig. Es gab Schwestern, mit denen wollte man gar nichts mehr zu tun haben. Und von einer gemeinsamen Betreuung war nicht die Rede. Im Leithaus habe ich es wieder etwas anders erlebt. Aber das, was ich in Harare erlebe, ist, diese Frauen stellen fest, sie sind viel zu mehr fähig, als man ihnen zugetraut hat. Also sie dürfen in den öffentlichen Kliniken Blutdruck messen, keine Spritzen, keine Medikamente abgeben. Dabei sind sie, wenn sie richtig gut ausgebildet sind, in der Lage, und ich behaupte heute, besser als die Ärzte, die meisten Ärzte in Zimbabwe, diese Patienten zu betreuen. Sie machen eine Anamnese. Perfekt. Einen Status. Kommen zu einer Konklusion. Verordnen Laboruntersuchungen, die sie dann interpretieren. Und erst wenn das Puzzle nicht so richtig passt, kommen die Ärzte dazu. Einmal, das heißt vor allem in der ersten Untersuchung, muss ein Arzt mit dabei sein, um so eine Übersicht zu bekommen. Aber der Rest läuft weitgehend spontan ab unter den Krankenschwestern. Die haben einen solchen Berufsstolz entwickelt, den man ihnen nicht nehmen kann, auch nicht nehmen will. Aber sie sind weit, weit besser gestellt als Krankenschwestern in den öffentlichen Institutionen. Und diese Zusammenarbeit am Anfang war insofern schwierig, als sie sich nicht getrauten, gegenüber einem älteren Mann, der noch Arzt war, eine andere Meinung zu vertreten.
Und graue Haare hat.
Ja, das kommt dann noch dazu. Ja,
es ist so.
Und also ich erinnere mich an die allererste Ausbildung während 6 Wochen. Da habe ich versucht, eine Frage zu stellen. Stille. Nichts. Und irgendwann am 3. Tag ist mir der Kragen geplatzt und ich habe gesagt, jetzt verdammt nochmal, jetzt will ich endlich wissen, was mit euch los ist. Und in der Pause hat mir dann eine jüngere Krankenschwester gesagt, es wäre völlig unmöglich, dass sie das Wort ergreife, wenn eine ältere Frau, ebenfalls Krankenschwester, im Raum sitzt. Also da bestehen Regeln, von denen ich nach gar nichts wusste. Und man musste das durchbrechen. Das Gleiche war mit dem Begriff Zeit. Die sind am Morgen irgendwann eingetrudelt und dann habe ich gesagt, also wer um 8 Uhr nicht am Tisch sitzt, der hat keine Zukunft bei uns. Und jetzt heißt alles Swiss Time. Und um 8 Uhr beginnt die Sprechstunde. Also es sind viele andere Dinge, die dort eine Rolle spielen. Und es gibt auch viele gemeinsame, aber ich komme mit diesen Krankenschwestern sehr gut aus. Und es ist eine Freude, mit denen zusammenzuarbeiten.
Weitere Fragen? Ja, hier vorne. Poirier.
In Ihrer Klinik werden AIDS-Kranke behandelt. Was wird in Bezug auf die Prävention vorgenommen? Wird etwas vom Staat gemacht in dieser Beziehung?
Der Staat ist für die Prävention landesweit zuständig. Aber bei denen gibt es nur Heterosexuelle. Es gibt keine Homosexuelle, es gibt keine Drogenangel. Also es ist eine etwas durchlöcherte Prävention. Unsere Prävention besteht darin, dass in jeder Konsultation mit einer Frage über sexuelle Aktivität nachgeforscht wird, so gut das überhaupt geht, ob sich der Patient oder die Patientin auch schützt, ob sie wechselnde Partner hat, ob sie eventuell eine Geschlechtskrankheit hat, die dann entsprechend diagnostiziert und behandelt würde. Also die Prävention findet im 1-zu-1-Verfahren bei denen Menschen statt, die jetzt, ich behaupte das einfach, das größte Risiko haben, jemanden anzustecken. Aber weil in der Zwischenzeit 90% unserer Patienten kein Virus mehr im Blut nachweisbar haben, sind sie nicht mehr ansteckend. Und plötzlich ist quasi dieser Anteil verschwunden gegangen. Also die Prävention bezieht sich darauf, ein monogames Verhältnis zu haben und nicht irgendwo unter dem Haag zu grasen, weil dort die Gefahr einer Geschlechtskrankheit groß ist. Und dann kann jemand auch mit einer nicht nachweisbaren Virusmenge im Blut wieder Viren im Genitalbereich ausscheiden. Also das sind für simbabwische oder afrikanische Verhältnisse ganz schwierige Punkte. Am Anfang habe ich habe so ein Programm mit einem Kollegen entwickelt, wie wir Anamnese und Status die üblichen Punkte, die man bei einer Untersuchung hat. Und unter anderem habe ich gesagt, ich möchte, dass bei jeder Konsultation sexuelle Fragen angesprochen werden. Was machen Sie zur Prävention? Die haben, nein, das geht nicht. Sie können doch nicht erwarten, dass eine jüngere Frau eine ältere Frau fragt, haben Sie noch Sex? Ist ausgeschlossen. Und nur schon die Tatsache, dass man, also das ist eine Übung, wie kann ich herausfinden bei einem 16-jährigen Mädchen, ob es sexuell aktiv ist? Weil das ist bezüglich Familienplanung entscheidend, das ist bezüglich eventueller Geschlechtskrankheiten entscheidend und das ist ein relativ umständlicher Weg, um diese Antworten einigermaßen klar zu bekommen.
Was macht der Staat in Bezug auf Prävention? Was macht der Staat, war die Frage.
Der Staat macht selber extrem wenig. Aber es sind große amerikanische Organisationen wie Population Services International, die Prävention im Schulbereich und im öffentlichen Bereich machen. Aber wenn wir das mit der Prävention vergleichen, die 1986 hier gestartet wurde, oder? Mit Charles Clair. Das ist von einem Kondom zu besprechen, das geht nicht.
Unmöglich.
Und die Krankheit AIDS wurde immer als IT, Penis, IT. Da habe ich gesagt, solange ihr mit euren Patienten über IT, es spricht, wissen die nicht, um was es geht. Ja, aber das ist unsere Kultur. Da habe ich einfach gesagt, vergessen Sie diese Kultur. Und das ist schon ein Tabubruch, wenn man so auf die Leute zugehen muss. Ich weiß nicht, habe ich noch einen Moment Zeit?
80.
Es ging darum, einer älteren Frau beizubringen, dass sie offensichtlich mehrere Geschlechtspartner hatte. Und ich habe versucht, der Krankenschwester das beizubringen, dass das jetzt notwendig ist, dass das Thema angesprochen werden muss. Bei einem Schwarzen sieht man nicht so besonders gut, wenn die Gesichtsröte aufsteigt. Aber von den Gesichtszuckungen zu urteilen, wusste ich, dass die eine ganz schwierige Phase durchgeht. Also es gehört sich nicht, darüber redet man nicht. Man tut es, aber man redet nicht darüber. Und der Staat hat hier kein großes Interesse.
Ich würde vorschlagen, da ist, glaube ich, darüber noch eine Frage. Ja.
Ich habe noch eine Mentalitätsfrage. Also die Angst. Bei uns gibt es ja die Angst vor AIDS unter der Bevölkerung, aber ich denke auch beim Pflegepersonal, vor allem früher, wo man sich noch nicht wusste, wie kann das anstecken, wie steckt man sich an und wie ist das in Afrika? Haben die auch so ein Angstgefühl oder gibt es das nicht?
Nein, Angst ist es nicht, es ist ein Tabu. Vielleicht etwas vom Zentralen ist, dass in der historischen afrikanischen Tradition gibt es keine Ansteckungskrankheiten oder ansteckende Krankheiten. Krankheit ist gleichzusetzen mit Verlust der Lebenskraft. Und das ist nicht, weil ich ein Virus aufgegabelt habe, sondern weil mich ein Ahne oder irgendein böser Geist verwünscht hat. Die Vorstellung eines Erregers, der über sexuelle Aktivität verbreitet wird, das ist so fern. Also man nimmt einfach zur Kenntnis, ja, der hat jetzt gesagt, das habe ich dort und dort auf, aber glauben tue ich das nicht. Wissen Sie, was das Wort Malaria bedeutet? Malaria. Man hat sich vorgestellt, dass dort, wo Flüsse und Teiche und weiß ich was im Urwald sind, dass dort eine schlechte Luft aufsteigt und die macht dann Malaria. Das sind die Vergleiche, die wir brauchen. Oder das Wort AIDS gab es damals überhaupt nicht. Das hieß die Räuber, die in mein Haus kamen. Übersetzt. Also Krankheitsverständnis oder gesundheitserhaltendes Wirken ist etwas ziemlich Fremdes. Und man fängt da ziemlich weit vorne an. Ein Virus habe ich doch noch nie gesehen. Wie soll mich das krank machen? Aber den Schwager, den ich nicht mitbeerdigt habe, weil ich ihn nicht mochte, der kann mich verwünschen und mich krank machen.
Schwierig. Ich schlage vor, dass wir jetzt die Diskussion hier abbrechen, angesichts auch der Zeit. Lieber Rudi Lütti, ich hab's eingangs versucht zu sagen, wir werden mit einer solchen Veranstaltung sicher sehr viel mehr dazulernen, wir hier drin. Sie haben uns auch die Augen geöffnet, denke ich, für Dinge, an die man natürlich nicht zuerst denkt, aber die unglaublich wichtig sind. Das letzte Beispiel ist ein typisches. Ich würde sagen, das ist Ihnen auf eine ganz hervorragende Art und Weise gelungen. Und ich denke, das ist ja auch das Wesentliche an diesen Veranstaltungen, die wir hier organisieren, dass wir einerseits voll auf der naturwissenschaftlichen Ebene sind und zeigen, wo was wie neu ist und läuft und geht und da vielleicht das manchmal auch sogar zelebrieren, aber wir wollen mit dieser Veranstaltung genau eben auch diese andere Seite, die Grenzbereiche wollen wir ausloten. Und Sie haben heute, wenn man auf der einen Seite die medizinische Forschung sieht und anschaut, haben Sie uns jetzt in diese einen von vielen anderen möglichen Grenzbereichen geführt, dritte Welt jetzt heute, und dafür möchte ich Ihnen einfach ganz, ganz herzlich im Namen unserer Gesellschaft danken und der Klinik für die Zukunft alles Gute wünschen. Danke vielmals.
Danke vielmals.
Meine Damen und Herren, Sie wissen, ich komme jetzt auch zum Abschluss, Sie wissen, dass wir mit unserem Programm von der NGW Ihnen immer auf unterschiedlichste Art und Weise Einsichten geben wollen. Unser Horizont ist sehr breit. Er geht von der Astronomie bis zur Gentechnik, der geht von Mobilität bis zur Energie und. Also wir sind da wirklich voll und ganz sind wir drin. Und ich möchte Sie auf einen Vortrag aufmerksam machen, der jetzt in knapp 14 Tagen, am 26. Januar, am Freitag, drüben in der ZHW, im großen Physikhörsaal, stattfinden wird. Es geht um Folgendes. Ich behaupte jetzt, ich gehöre auch ein klein wenig dazu, dass es unter Ihnen sicher Leute gibt, die sagen, wenn man mit den Pflanzen gut spricht und ihnen Rechtes tut, dann geht es den Pflanzen eben gut. Also das mit den Pflanzen sprechen, da würden jetzt hartgesottene Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen sagen, das ist Humbug, das ist nicht ernst zu nehmen. Wir haben trotzdem etwas versucht. Wir haben versucht, the gist of it, das Wesentliche, was hinter einer solchen Haltung steht, herauszunehmen und zu fragen, können eigentlich Pflanzen miteinander kommunizieren? Da wird es schon schwieriger. Der Vortrag, den Sie zu hören bekommen, ist journalistisch vielleicht etwas aufgemotzt, heißt das Flüstern der Bäume. Sie werden aber sehen, es kommt ein Ökophysiologe zu uns, der arbeitet im Institut, im Eidgenössischen Institut für Wald, Schnee und Landschaft, WSL in Wirmensdorf, und der hat mit sehr, sehr vielen Untersuchungen, hat er natürlich schon was herausgefunden. Und wir möchten Ihnen diese harten Daten präsentieren am Freitag, 26. Und ich will Ihnen nur so sagen, ja, da läuft etwas ab zwischen den Bäumen. Alles andere hören Sie dann dort. Und auf diesem Stuhl, wo jetzt Rudi Lütti sitzt, wird am Sonntag, 4. Februar, ein ganz anderer Wissenschaftler sein. Es ist ein Zoologe. Etliche unter Ihnen kennen ihn sicher. Es ist Jürg Paul Müller. Jürg Paul Müller ist der Initiant des vor, ach Gott, was ist das, sind das jetzt 20, 25 Jahren, initiierten Bartgeier-Projekts. Er ist aber auch ein Spezialist für Mäuse. Deshalb nennt man ihn auch den Müsli-Müller. Er wird zu uns kommen. Er war weit über 30 Jahre, war er Direktor am Bündner Naturmuseum. Und er hat in seiner Lebenszeit, in seiner beruflichen Zeit, aus diesem Museum, wenn Sie es noch nie gesehen haben, dann gehen Sie hin, es lohnt sich, hat er einen Standard geschaffen, der eigentlich für viele Naturmuseen in der Schweiz leitend ist, immer noch leitend ist. Wenn man dann vergleicht mit St. Gallen und so, das ist auch einiges übernommen worden von Bündnerland. Also, Jürg Paul Müller wird am 4. Februar zu uns kommen und er wird dann über das Thema sprechen, wie überleben Säugetiere den Winter. Naja, Sie wissen, wir wollen aktuell sein, also er wird in knapp 14 Tagen oder gut 14 Tagen wird er darüber sprechen. Und dann lassen Sie mich noch einige PR-Spots loswerden, natürlich über unsere Gesellschaft selber. Dieses Programm, für all diejenigen, die heute zum ersten Mal hier sind, ist unser Programm. Sehen Sie, was wir schon geleistet haben, was noch kommt. Und dann in der Mitte, da ist diese wunderbare Anmeldekarte. Man kann sich bei uns anmelden, kostet nicht viel, 50 Franken. Und Sie werden vieles bekommen dafür. Und dann muss ich Ihnen auch noch etwas gestehen, etwas Persönliches gestehen. Ich bin ein großer Fan und Freund der Winterthurer Volkshochschule und Umgebung. Auch dazu sehen Sie am Ausgang Programme. Wenn es Sie also interessiert, was im Mittleren Osten passiert, was im Iran passiert, wenn Sie wissen möchten, was in der Literatur Neues passiert, in diesem Bücherdschungel und so weiter und so fort, nehmen Sie das Programm mit. Sie werden es nicht bereuen. Ich mache da wirklich gerne Werbung dafür. Auch Rudi Lütti hat einige Flyer dort aufgelegt. Wenn dann alle weggegangen sind, ich habe noch einen hier, den können Sie bei mir holen. Und damit bin ich nun wirklich am Schluss angelangt. Ich bitte jetzt Selena, sich wieder vorzubereiten. Selena wird uns jetzt nochmals mit einem musikalischen Gruß quasi auf den Heimweg begleiten. Und zwar stammt der musikalische Gruß aus dem Stück Duke des französischen Harfisten Bernard Andress. Selena hat mir gesagt im Vorfeld, als ich mit ihr gesprochen habe, dass dieses Stück voller Lebensfreude ist. Und wenn ich jetzt an einige Menschen, an diesen Terence, an diesen Buffer denke, den wir gesehen und gehört haben, dann glaube ich, ist es nicht abwegig, wenn man auch über Lebensfreude in diesem Zusammenhang spricht. Und ganz am Schluss, ich meine, Selena hat wunderbar gespielt heute Morgen. Wenn Sie noch nicht genug haben von ihr, heute Abend um 5 Uhr spielt sie erneut im großen Stadthaussaal hier in Winterthur. Und zwar das Neujahrskonzept des Winterthur Jugendsinfonieorchesters. Der Titel dieser Veranstaltung heißt Danzas Fantasticas. Also, Sie können sie nochmals hören, wenn Sie wollen. Und jetzt habe ich aber wirklich genug geredet. Ich wünsche Ihnen alle eine gute Heimkehr. Und dir, Selena, bitte. The floor is yours.